Future Fuels, ein Podcast über CO2-neutrale Energien für morgen.
Der Güterverkehr wächst. Die Globalisierung hat dazu viel beigetragen in den letzten Jahrzehnten. Unsere Lieferketten führen kreuz und quer durch die Welt. Und das wird auch so weitergehen. In den nächsten 25 Jahren werden wir noch mal knapp 50% mehr Güter transportieren als heute. Davon geht die deutsche Bundesregierung aus in einer Langfristprognose. Zwar werden Transportmittel immer effizienter, bei Motoren sinken die Emissionen, aber durch die Zunahme des Güterverkehrs wird dieser Effekt insgesamt wieder aufgefressen. Und ein paar ganz große Fragen stehen auch noch im Raum. Kriege und die Corona-Pandemie haben gezeigt, dass unsere Lieferketten anfällig sind. Gleichzeitig suchen wir nach alternativen Antrieben, weil wir wissen, dass der Klimawandel in vollem Gange ist. Beim Individualverkehr gibt es dafür schon erste Ansätze, aber beim Güterverkehr, da fängt die Entwicklung gerade erst an. Wie geht das zusammen? Der Wunsch nach Klimaneutralität, globale Lieferketten und mehr Resilienz der Transportwege. Genau das schauen wir uns in dieser Folge ganz konkret an. Was bedeutet klimaneutraler Antrieb beim Gütertransport? Vom Hersteller bis zu uns in den Einzelhandel oder nach Hause. Mein Name ist Schleen Gollmitzer. Das ist Folge 15 von Future Fuels. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Unser Handy, die Banane im Supermarkt, die Kopfschmerztablette, eine Tankfüllung Benzin oder Diesel. Alle diese Produkte haben einen langen Weg hinter sich. Gefühlt sind sie für uns immer verfügbar, deswegen denken wir nicht viel drüber nach, wo sie herkommen. Welche komplexen Lieferketten hinter diesen Produkten stecken, das wird uns meist erst bewusst, wenn die Versorgung mal nicht funktioniert. Ein paar Zahlen als Beispiele. Wenn wir ein T-Shirt im Laden kaufen, dann hat es im Durchschnitt einen Weg von 18.000 Kilometern hinter sich. Bei einem typischen Einkauf im Supermarkt sind die Produkte in unserem Wagen insgesamt rund 50.000 Kilometer gefahren, bevor wir sie an der Kasse bezahlen. 4/5 des Welthandels basieren auf globalen Wertschöpfungsketten. Das wird sich so schnell nicht ändern. Wie kann es uns dann gelingen, dass wir den Güterverkehr klimaneutral gestalten? Damit beschäftigt sich zum Beispiel Frank Huster vom DLSV, dem Bundesverband Spedition und Logistik. Der Verband vertritt die 3000 führenden Speditionshäuser und Logistikunternehmen in Deutschland und zwar quer über alle Verkehrswege. Den Straßengüterverkehr, die Schiene, die See- und Luftfracht. Sein Thema ist die Steuerung globaler, regionaler und lokaler Lieferketten. Die Frage, wie das alles klimaneutral werden kann, ist sehr zentral im Verband.
Wir wollen natürlich sämtliche gesellschaftliche Anstrengungen, den Güterverkehr und die Logistik insgesamt möglichst CO2-neutral zu gestalten, verstärken. Auch für unsere Branche gibt es ja durchaus Anstrengungen, durch eine CO2-Neutralität, durch eine vollständige Dekarbonisierung des eigenen Geschäfts, sich am Markt zu positionieren, weil es möglicherweise für die Zukunft verstärkt eine höhere Nachfrage nach CO2-freien Logistikdienstleistungen gibt. Die Logistikkunden, Industrie und Handel beginnen ja heute schon systematisch abzufragen, was tut ihr, liebe Logistikdienstleister, in Bezug auf Dekarbonisierung oder der Einsparung von CO2?
Und da haben wir noch viel Arbeit vor uns, weil ja der Güterverkehr gleichzeitig zunimmt. Wir haben es am Anfang schon mal kurz erwähnt. Bis 2050 rechnet die Bundesregierung damit, dass es in Deutschland um rund die Hälfte mehr sein wird. Wenn wir auf die ganze Welt schauen, dann ist die Herausforderung sogar noch mal ein gutes Stück größer. Die Prognosen noch mal höher zum Anstieg des Güterverkehrs. Bis ein Gegenstand bei uns zu Hause oder im Handel ankommt, wird er mit mehreren verschiedenen Verkehrsträgern transportiert. Für den Klimaschutz müssen wir also diese gesamte Lieferkette anschauen. Am besten an einem konkreten Beispiel. Vorher waren wir ja schon im Supermarkt. Wir machen es uns hier ganz einfach. In unserem Einkaufswagen liegt genau ein Gegenstand. Eine Banane. Die Reise unserer Banane beginnt auf einer Plantage im Hinterland von Kolumbien. Das wichtigste Transportmittel für die erste Station? Ein Schiff mit gekühlten Frachträumen.
Etwa 2,7% der Emissionen, CO2-Emissionen, kommen aus dem Seeverkehr. Und ja, da gibt es also auch schon viele Bestrebungen, das zu reduzieren.
Das ist Andreas Lischke. Er arbeitet beim Institut für Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Das Institut beschäftigt sich mit der gesamten Transformation des Verkehrs. Dazu zählt auch die Frage der Klimaneutralität.
Da geht es darum, wenn man diese Lieferkette insgesamt betrachtet, dass man hier, gerade weil die Schifffahrt, also die maritime Schifffahrt und auch der Flugverkehr, sich nicht aus heutiger Sicht dafür eignen, elektrifiziert zu werden, dass man dafür dann alternative Kraftstoffe in Form eben von PTL-Kraftstoffen oder von Biokraftstoffen entsprechend stärker nutzt, um den CO2-Footprint solcher langen Lieferketten auch zu verringern.
Frank Huster vom Logistikverband sieht es ähnlich. Die Elektrifizierung ist in Bezug auf globale Lieferketten schwierig. Als mögliche Technologie kann auch er sich alternative Kraftstoffe vorstellen. So kann unsere Banane klimafreundlich übers Meer transportiert werden. Oder auch ihre Nachbarin im Supermarkt, die Mango, wenn sie aus Thailand nach Deutschland geflogen wird.
Bezogen auf den Lkw-Verkehr, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es wasserstoffelektrische, Wasserstoffverbrennermotoren. Aber am Ende des Tages gibt es auch alternative Kraftstoffe, die dazu beitragen können. Und da ist, wie gesagt, die Entscheidung noch nicht getroffen aus der Perspektive der Logistik, welches die beste Maßnahme ist. Für die See- und Luftfracht sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Da wird die Elektromobilität sicherlich schwierig bis gar nicht umzusetzen sein. Und da muss man natürlich auf alternative Kraftstoffe wahrscheinlich bauen. Wenn es gelänge, Flugzeuge mit Sustainable Aviation Fuels zu betanken und wenn die auch verfügbar sind, dann hat das zunächst einmal auf die Logistik keinen Einfluss. Denn eine bestehende Technologie würde nur anders angetrieben werden. Ähnlich sähe es bei der Seeschifffahrt aus. Auch da wird eine andere Antriebsform wahrscheinlich auf die Lieferkette als solches keine Auswirkungen haben.
Das ist erstmal eine positive Botschaft. Global gesehen würden Lieferketten weiter funktionieren, auch wenn sie klimaneutral sein müssen. Fast 3/4 der weltweiten Fracht wird mit Schiffen transportiert. Der Flugverkehr macht nur einen kleinen Teil aus, aber er ist natürlich besonders schädlich fürs Klima. In Zukunft wird die Logistikbranche hier wohl zunächst auf alternative Kraftstoffe setzen. Auch deshalb, weil bestehende Flotten von Schiffen und Flugzeugen typischerweise viel länger im Einsatz sind als Lkw und Pkw. Die berechtigte Frage, wann diese Kraftstoffe aus regenerativen Quellen tatsächlich verfügbar sind, in den Mengen, die weltweit benötigt werden, die klammern wir in dieser Folge aus. Damit haben wir uns im Future Fuels Podcast in Folge 12 beschäftigt. Unsere Banane ist jetzt mit dem Schiff in Europa angekommen. Wie funktioniert der Weitertransport? Am Hafen wird die Lieferung verladen, in der Regel in Lkw. Zu 3/4 ist das der Fall. Genau 74%, sagt Logistikforscher Andreas Lischke. Die Straße dominiert also mit weitem Abstand den Transport in Deutschland. Per Eisenbahn ist es weit weniger, genau 19%. Und der kleine Rest entfällt so gut wie komplett auf die Binnenschifffahrt. Modal Split ist der Fachbegriff für diese Aufteilung der Transportwege für Güter. Die Straße ist nicht nur am stärksten vertreten, sie wächst auch am stärksten. Die Schiene wächst auch, aber sie kommt beim Tempo nicht hinterher. Zentraler Punkt: Die Straße ist flexibler. Mehr Sendungen werden in kleinen Größen verschickt. Produktionsabläufe ändern sich schnell. Die Fertigung braucht Teile just in time. Und fast noch wichtiger: Per Lkw ist der Transport weiterhin günstiger als auf der Schiene. Andreas Lischke weiß natürlich, dass Güterverkehr ein sehr kostensensibles Geschäft ist. Aber für das Ziel der Klimaneutralität muss zumindest ein Teil weg von der Straße.
Gerade wenn es dann um Entfernungen über 300 Kilometer und mehr geht, kann ich das nicht auch auf der umweltfreundlicheren Schiene transportieren oder auch auf der Binnenschifffahrt? Diese Entwicklung, diese Fragestellung werden sich verschiedene Hersteller geben oder selber stellen. Und es gibt jetzt auch genügend Tools, die mit denen man also kalkulieren kann. Inzwischen gibt es auch eine ISO-Norm, wie man also als Unternehmen, als Verlader seinen CO2-Footprint einer Lieferkette entsprechend kalkulieren kann und auch vergleichen kann, wie andere Möglichkeiten einer Lieferkette diesen verändern.
Diese Kalkulation des CO2-Footprints spielt auch im Zusammenhang mit dem EU-Lieferkettengesetz eine immer größere Rolle. In der Praxis ist er aber für alle Seiten oft schwer bis unmöglich zu berechnen. Unsere Banane, wie kommt sie zum Beispiel schon im allerersten Lieferabschnitt vom Feld auf das Schiff?
Je näher meine Zulieferer an mir dran sitzen, desto leichter wird es mir fallen, sozusagen den CO2-Footprint weiter zu reduzieren. Je weiter die weg sitzen, desto schwieriger wird es für mich, weil ich auch vielleicht nicht den Einfluss drauf habe, was eben bestimmte Reedereien tun oder was große Transportunternehmen entsprechend für Fahrzeuge nutzen.
Wir konzentrieren uns in unserem Beispiel mal darauf, was die Schiene mehr leisten kann für den Transport unserer Banane innerhalb von Deutschland. Ein Gütertransport mit regenerativen Energien wäre nämlich im Schienenverkehr deutlich einfacher hinzukriegen. Die Elektrifizierung des Schienennetzes ist in Deutschland schon weit vorangeschritten. Rund 60% der Strecken haben eine Oberleitung. Die Bundesregierung will diesen Anteil in den nächsten Jahren nochmal deutlich steigern.
Wir haben das politische Ziel, das ist im Koalitionsvertrag formuliert, den Model Split auf der Schiene auf 25% zu erhöhen. Das ist eine erhebliche Erhöhung, wo sich nicht alle Experten sicher sind, dass das auch gelingen wird. Durch verschiedene Maßnahmen will man natürlich hier das politisch begleiten und Rahmenbedingungen schaffen, dass also die Unternehmen, die Verlader dann auch entsprechend, ja, ausreichend Kapazität und ausreichend Angebot auf der Schienenseite haben, um eben Verkehre wirklich verlagern zu können. Das passiert im Verborgenen, im Kleineren, dass also verschiedene Verlader ihre Verkehre auf die Schiene verlagern. Aber es passiert auch noch nicht in Größenordnung und das auch aus gutem Grund, weil eben die Schiene an vielen Stellen leider heute Kapazitätsprobleme hat, die erst gelöst werden müssen.
Ein großes Problem. Elektrifizierung hin oder her. Das Schienennetz in Deutschland ist in keinem guten Zustand. Baustellen bremsen den Bahnverkehr aus. Stellwerke sind veraltet. Die Digitalisierung kommt nicht voran. Frank Huster vom Logistikverband sieht das genauso. Die Bahninfrastruktur ist ein zentrales Thema der Logistikbranche. Bei der Schiene hakt es gewaltig, sagt er.
Wir müssen eigentlich zig Milliarden Euro aufwenden, um das völlig desolate Schieneninfrastruktursystem zu ertüchtigen. Daran hakt es vielfach. Und also für den DSLV kann ich sagen, etwa 30% unserer Mitgliedsbetriebe befrachten die Schiene regelmäßig, sei es im kombinierten Verkehr oder auch im Einzelwagenverkehr oder im Gesamtzugsystem. Es gibt auch Unternehmen, die Beteiligungen an Schienengüterverkehrsunternehmen haben. Einige sind 100%ige Anteilseigner. Aber zurzeit sinkt diese Zahl tendenziell, weil das Schienengüterverkehrssystem überlastet, desolat ist, alt ist. Selbst der Netzbetreiber, die DB Netz, sagt das von sich selbst. Und die jetzt zukünftig eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen werden ja auch erstmal für Friktionen auf dem System Schiene sorgen.
Die Schiene wäre ein gutes Zukunftsmodell. Der sogenannte kombinierte Verkehr gewinnt immer mehr an Bedeutung. Verkehrspolitisch und umweltpolitisch wäre er ein Gewinn. Für den Ferntransport reisen standardisierte Ladeeinheiten wie Container oder Wechselbehälter auf Eisenbahn oder Schiff. Den Güterverkehr im Nahbereich übernimmt der LKW, die sogenannte letzte Meile. Frank Huster erklärt, wie das in der Praxis funktionieren kann.
Ich will ein Beispiel sagen. Ein bei uns auch vertretenes Unternehmen befördert Container im Seehafen Hinterlandverkehr von Hamburg nach Berlin. Das ist eine vergleichsweise kurze Strecke, etwa 350 Kilometer. Da gibt es viele Stimmen, die sagen, das lohnt nicht. Aber es ist betriebswirtschaftlich durchaus möglich, unter den richtigen Voraussetzungen und unter Ausnutzung von Skaleneffekten. Also diese Container beinhalten teilweise auch Güter, die eilbedürftig sind. Und das geschieht relativ gut und pünktlich. Aber wenn drei Partner sich zusammensetzen und definieren, wie die Lieferkette aussehen kann, dann ist das durchaus erfolgversprechend.
Die Bundesregierung hat Ende 2023 versprochen, dass mehr als 40 Milliarden Euro in die Schieneninfrastruktur investiert werden. Für den Güterverkehr ist das ein wichtiges Signal. Dennoch sagen alle Prognosen, dass die Straße weiter dominieren wird. Unsere Banane fährt also höchstwahrscheinlich vom Hafen aus weiter per Lkw. Wie kann der Güterverkehr auch auf der Straße klimaneutral gestaltet werden? Auch hier ein großes Thema, die Infrastruktur. Nicht nur auf der Schiene, sondern auch auf der Straße, hochaktuell.
Eine desolate Infrastruktur führt natürlich auch zu Ineffizienzen im Güterverkehr. Ein kleines Beispiel: in Nordrhein-Westfalen sind mehrere Brücken nicht mehr befahrbar. Das heißt, Straßengüterverkehrsunternehmen müssen gigantische Umwege in Kauf nehmen. Das belastet die Umwelt, das belastet die Menschen. Da ist eine ertüchtigte Straßeninfrastruktur sicherlich auch eine Maßnahme, die zur Dekarbonisierung des Güterverkehrs beiträgt.
Zweiter Punkt, der Antrieb. Der Lkw schneidet im Vergleich zum Schienenverkehr oder auch zum Binnenschiff besonders schlecht ab, wenn man den Schadstoffausstoß an der Transportleistung misst, dem sogenannten Tonnenkilometer. Der Anteil elektrisch aufladbarer Fahrzeuge wächst zwar auch bei den Lkw, aber trotzdem machen sie bisher nur einen kleinen Teil des gesamten Marktes aus, weit weniger als bei den Pkw. Vor allem bei den sogenannten schweren Lkw ist der Weg noch weit. In Deutschland wurden nur gut 600 elektrische Trucks im Jahr 2023 zugelassen, von weit über 60.000 insgesamt. Laut Frank Huster vom Bundesverband Spedition und Logistik gibt es bei vielen Speditionen Pilotphasen zu elektrischen Lkw. Sie laufen aber noch mindestens 3 bis 4 Jahre. Welcher Antrieb sich dann durchsetzen wird, hängt von 3 Kriterien ab.
Das ist einmal der tatsächliche Umweltvorteil. Also ist tatsächlich diese Technik im Vergleich zu anderen Techniken, die hat ja einen größeren Umweltvorteil. Der zweite Punkt ist die Auflade- oder Betankungsinfrastruktur, also die Versorgung mit Energie, flächendeckend vorhanden. Und zwar nicht nur bezogen auf Regionen wie Deutschland, sondern im europäischen oder auch im übereuropäischen Kontext. Also kann ich sozusagen im Idealfall mein Fahrzeug überall betanken, und am Ende des Tages sind es die Total Costs of Ownership, also der direkte Vergleich zu bestehenden Technologien. Kann da sozusagen der betriebswirtschaftliche Vergleich da standhalten?
Bisher gelten Lastwagen mit Elektroantrieb als eher ineffizient und teuer. Eine Studie der Universität Göteborg kommt zu einem anderen Ergebnis. Elektro-Lkw können je nach Fahrstrecke und Batteriegröße für Speditionen sogar kostengünstiger sein als Dieseltrucks. Lkw mit alternativen Antrieben haben andere Reichweiten. Das bedeutet, Dispositionen müssen anders geplant, die Reichweite neu synchronisiert werden mit den Ansprüchen von Industrie und Handel. Die Verfügbarkeit von Ladepunkten ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Sie müssen wiederum zu den vorgeschriebenen Pausen und Lenkzeiten passen. Dass das auch hier viel neues Denken auf großer Ebene braucht, darauf weist Andreas Lischke hin vom Institut für Verkehrsforschung des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums.
Diese Pause soll dann eben auch zum Laden genutzt werden. Also die Vorgabe der Pause ist eher sozialpolitisch gegeben, und die Ladeinfrastruktur kann also dieses Zeitfenster natürlich entsprechend mit nutzen. Aber es stehen natürlich dann viele Fragen, dass dann, wenn die Fahrer Pause machen, dass dann auch genügend Ladeinfrastruktur vorhanden ist etc. Also da gibt es noch viele Probleme, die zu lösen sind und die auch nicht einfach zu lösen sind, weil auch gerade der Bau von Infrastruktur, ob das jetzt Schiene ist, ob das jetzt Ladeinfrastruktur ist, natürlich immer irgendwie sehr, sehr lange dauert. Also da kann man durchaus sagen, das Errichten der Ladeinfrastruktur wird uns noch sicher viele Jahre den Kopf zerbrechen lassen, ja.
Unsere Banane liegt jetzt immerhin schon in der Reifehalle am Großmarkt. Der Weitertransport in den Supermarkt steht an, also die letzte Meile auf dem Weg zum Kunden. Für diese Strecke gibt es immerhin schon einige klimaneutrale Wege, vor allem für die Lieferung in der Stadt.
Es gibt Verkehre, die also nachgewiesen haben, dass sie gut funktionieren auf kurzen Entfernungen, kurzen Lieferketten. Wir haben den ganzen Verteilverkehr, der sowieso einen großen Anteil am Verkehr hat, also die Distribution von Waren in der Fläche. Auch die ist sehr gut geeignet, um batterieelektrische Lkw zu nutzen.
Die Banane aus Kolumbien wird also die nächsten Jahre immer öfter elektrisch in den Supermarkt fahren oder vom Lieferdienst zu uns an die Haustür gebracht werden. Welchen Weg sie insgesamt nimmt, daran wird sich aber in den nächsten Jahrzehnten wohl nichts grundsätzlich ändern. Die Bananen auf dem deutschen Markt kommen fast immer aus Süd- oder Mittelamerika. Bei vielen anderen Gütern versuchen Wirtschaft und Politik in den letzten Jahren unabhängiger zu werden von einem einzelnen Lieferland oder einer Region. Auslöser für dieses Umdenken sind vor allem die Erfahrungen der Corona-Zeit und aktuelle Kriege. Geschlossene Häfen in China und blockierte Handelsstraßen haben in den letzten Jahren zu leeren Supermarktregalen geführt oder zu fehlenden elektronischen Bauteilen. Andreas Lischke denkt, dass sich in vielen Bereichen die Handelswege dadurch langfristig ändern werden.
Ich gehe mal so ein bisschen davon aus, dass aus diesen Schwierigkeiten auch eine gewisse Lernkurve entsteht und dass man vielleicht auch wieder zu regionaleren Lieferketten zurückkehrt für bestimmte Grundstoffe, für bestimmte Materialien, wo es eben nicht so gut geklappt hat, dass man da aus der Vergangenheit lernt. Und es gab schon immer diesen Begriff der Resilienz von Lieferketten, dass man also da zukünftig mehr Augenmerk drauf legt, dass also auch unter schwierigen Bedingungen, die also von außen beeinflusst werden, Lieferketten trotzdem ja stabil sind.
In einigen Bereichen ist das schon in der Vergangenheit forciert worden. Andreas Lischke nennt als Beispiel die Autoindustrie. Wichtige Bauteile wie Motoren und Getriebe werden von Zulieferern vorzugsweise in der Nähe produziert. Grundsätzlich eine Überlegung auch für andere Branchen, Lieferketten kürzer zu gestalten, bedeutet mehr Resilienz und weniger CO2-Ausstoß. Die Möglichkeiten sind insgesamt dafür aber begrenzt, glaubt der Forscher vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Dass man jetzt die Lieferketten, die ja über Jahrzehnte sich entwickelt haben, die ja auch damit zusammenhängen, wo gibt es Rohstoffe, wie hoch sind die Arbeitskosten in bestimmten Regionen der Welt. Also ich glaube nicht, dass die Änderung der Lieferketten da den Durchbruch bringt. Ich denke eher, wir brauchen andere Antriebe, andere Kraftstoffe, um den Verkehr zu dekarbonisieren. Also ich gehe davon aus, dass die eigentliche Veränderung nur gelingen kann, indem man eben Antriebe verändert auf Zero Emission und Kraftstoffe, die weniger CO2-Footprint haben, nutzt.
Die klimaneutrale Logistik hängt also von vielen Faktoren ab. Der Antrieb ist nur das eine. Die globalen Lieferketten, die Infrastrukturen, die Taktung von Fahrten und Pausen und viele andere Aspekte spielen immer mit. Andreas Lischke klingt grundsätzlich optimistisch, wenn alle Beteiligten ihre Hausaufgaben machen.
Also es gibt immer, wie das bei Menschen üblich ist, natürlich Ängste vor Veränderungen, Ängste vor der Ungewissheit, die einzelne Akteure durchaus verärgern. Und auch die Erhöhung der Lkw-Maut hat also nicht viele Freunde gefunden, vor allem bei den Verbänden. Insgesamt verfügen wir eigentlich über alle Technologien, um eben regional unsere Lieferketten umweltfreundlicher zu machen. Es braucht aber, wie das halt in so einem Transformationsprozess ist, auch eine gewisse Zeit, damit das passiert. Und es braucht natürlich auch die Rahmenbedingungen, damit dies auf wirtschaftliche Art und Weise passieren kann.
Das war Folge 15 von Future Fuels. Mein Name ist Schleen Gollmitzer. Ich bedanke mich fürs Zuhören.
Future Fuels ist ein Podcast von N2X, Wirtschaftsverband Fuels und Energie, zur Zukunft einer treibhausgasneutralen Energie- und Rohstoffversorgung. Weitere Informationen finden Sie auf futurefuels.blog.